Gerechtigkeit beiseite schiebt, aus der Perspektive des Menschen. Und genau an diesem Punkt ist Gott so anders. Gott erweist seine Gnade niemals auf Kosten seiner Gerechtigkeit, niemals auf Kosten der Wahrheit. Nein, vielmehr kann Gott diese zwei Größen miteinander vereinbaren und parallel leben. Gott kann gnädig sein, aber gleichzeitig die Wahrheit aussprechen und gleichzeitig Recht einfordern. Psalm 85, Vers 11, ein Psalm von den Söhnen Asafs, wo es darum geht, dass die Psalmisten darüber nachdenken, über Schuld in Israel, über die Vergebung in Israel und dass Gott dieses Volk letztendlich wieder aufbauen wird und wirklich zur Rettung führen wird, sprechen die Söhne Asafs Folgendes aus. Gnade und Wahrheit sind einander begegnet. Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. Das ist Gott. Gnade und Wahrheit sind einander begegnet, Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. Ich möchte heute Morgen mit euch einen Text betrachten, wo dieses Miteinander von Gnade und Wahrheit, von Friede und von Gerechtigkeit in einer sehr eindrucksvollen Art und Weise beschrieben wird. Wir lesen miteinander und steigen mal ein in das Buch des Hosea. Und wir wollen heute Morgen die Verse 1 bis 9 aus dem 11. Kapitel miteinander betrachten, Hosea 11, die Verse 9 bis 11. Ich möchte den Text mal vorlesen als Ganzes, dass wir vor Augen haben, worum es hier geht. Hosea beginnt folgendermaßen in Vers 1. Als Israel jung war, gewann ich es lieb. Und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. So oft ich sie rief, gingen sie von meinem Angesicht weg. Den Balen opferten sie und in Gottesbildern brachten sie Rauchopfer dar. Und ich lehrte Ephraim laufen. Ich nahm sie immer wieder auf meine Arme, aber sie erkannten nicht, dass ich sie heilte. Mit menschlichen Tauen zog ich sie, mit Seilen der Liebe. Und ich war ihnen wie solche, die das Joch auf ihren Kinnbacken anheben und sanft zu ihm gab ich ihm zu essen. Es wird nicht ins Land Ägypten zurückkehren, aber Assur, der wird sein König sein, denn sie werden sich umkehren, denn sie weigern sich umzukehren. Und das Schwert wird kreisen in seinen Städten und seinen Schwätzern ein Ende machen, und es wird fressen wegen ihrer Ratschläge. Aber mein Volk bleibt verstrickt in die Abkehr von mir. Und ruft man es nach oben, bringt man es doch insgesamt nicht dazu, sich zu erheben. Wie sollte ich dich preisgeben, Ephraim? Wie sollte ich dich ausliefern, Israel? Wie könnte ich dich preisgeben wie Adma, dich Zeboim gleich machen? Mein Herz kehrt sich in mir um, ganz und gar erregt ist all mein Mitleid. Nicht ausführen will ich die Glut meines Zorns, will nicht noch einmal Ephraim vernichten. Denn Gott bin ich und nicht ein Mensch. In deiner Mitte, der Heilige, ich will nicht in Zornglut kommen. Ein beeindruckender Text. Ich liebe diesen Text. Beeindruckend deswegen, weil hier in einer sehr bildlichen Art und Weise uns ein tiefer Einblick gewährt wird in das Wesen Gottes, wie er ist. Und überschreiben möchte ich diese Predigt heute Morgen mit den Worten aus dem Psalm, wo sich Gnade und Wahrheit begegnen. Um diese Aussagen ein Stück weit zu verstehen und besser einordnen zu können, was Hosea oder was Gott hier durch Hosea redet, ist es hilfreich, sich ein Stück weit die historische Situation des Hosea mal vor Augen zu führen. Was war das für ein Mann? Zu welcher Zeit lebte er? Und ich habe euch mal so einen Ausschnitt aus einem Zeitstrahl mitgebracht. Wir machen mal einen auf Schule heute Morgen hier, dass ihr das ein bisschen einordnen könnt. Hier, das ist der letzte König Salomo. Und nach Salomo hat sich Israel zweigeteilt, einmal hier die Könige des Nordreiches und hier die Könige des Südreiches. Und wenn wir diese Grafik vor Augen haben, vielleicht nochmal kurz erklären, das sind die Propheten, die im Südreich gewirkt haben und das sind die Propheten, die im Nordreich gewirkt haben, getrennt durch diese Linie hier. Und wenn wir dieses Bild vor Augen haben, merken wir, Hosea war ein durchaus besonderer Prophet. Besonders deswegen, weil Hosea zum einen einer der ganz wenigen Propheten war, die im Nordreich gewirkt haben, in Israel gewirkt haben. Wenn wir das Alte Testament lesen, fällt immer wieder diese Formulierung auf, dass im Nordreich es keinen einzigen König war, der so gelebt hat, wie Gott es wollte. Und die Konsequenz ist auch mitunter die, dass Gott Israel oder das Nordreich ein Stück weit fallen gelassen hat. Ein paar Propheten nur. Der große Teil hat im Südreich gewirkt. Hosea, einer der wenigen, der im Nordreich gewirkt hat und auch gelebt. Die zweite Besonderheit des Hosea ist die, dass Hosea zu der Zeit wirkte, das ist ein Balken hier hinten, dass Hosea zu der Zeit wirkte, wo das Nordreich diese vernichtende Übernahme von Assyrischen Reich erlebte, wo das Nordreich zusammengefallen ist, wo das Nordreich von dem Assyrischen Reich weggeführt wurde, in Gefangenschaft geriet. Und Hosea hat das Ganze miterlebt, war Zeitzeuge dieser Geschichte. Das war Hosea. Und in dieser Zeit im Nordreich, zu einer Zeit kurz bevor Assyrien kam und kurz bevor Assyrien das Nordreich angegriffen und übernommen hat, diese Zeit war geprägt von politischen Intrigen, sie war geprägt von politischen Morden, sie war geprägt von einer ausnahmslosen, beispiellosen Selbstsucht der Könige, die dort gewirkt haben, kurz bevor Assyrien kam. Und in diese Situation hinein spricht Gott durch Hosea. Und er spricht diese Worte aus, die wir gerade eben gelesen haben. Und im ersten Teil schaut Gott zurück. Er lässt einen Film ablaufen, wo er auf der einen Seite dem Volk zeigt, das war ich in der Beziehung zu euch. So habe ich mich verhalten. Und auf der anderen Seite zeigt er dem Volk, und so wart ihr. Ich möchte diesen ersten Teil überschreiben, die verleugnete Liebe des Vaters, Hosea 1 bis 4. Ich habe es kurz angedeutet, aufgebaut sind diese vier Verse sehr klar, sehr nüchtern in einer Gegenüberstellung. Auf der einen Seite Gottes Handeln an dem Volk, auf der anderen Seite Israels Reaktion auf Gottes Handeln. Und Gott beginnt ganz am Anfang in Vers 1, wo er nochmal auf den Ausgangspunkt zurückschaut. Und Gott sagt in Vers 1, als Israel jung war, gewann ich es lieb und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Wenn Gott hier Israel als jung charakterisiert und sein Eingreifen in diese Phase des Jungseins hineinspricht, schwingen hier zwei Bedeutungsaspekte mit. Zum einen sicherlich der zeitliche Aspekt. Sprich nach dem Motto, als Israel noch nicht so lange bestand, als Israel noch nicht die lange Geschichte hinter sich hatte. Das schwingt mit, ja. Aber es ist nicht alles. Hier schwingt noch der Gedanke der Stellung des Volkes mit. Kinder halten im alten Orient eine viel geringere Stellung, als es heute bei uns der Fall ist. Sie konnten nicht vollwertig arbeiten. Sie lagen der Familie dementsprechend mehr oder weniger auf der Tasche, konnten zum Ertrag nichts dazu beitragen. Sie waren einfach nur da und konnten der Familie nicht so stark dienen, wie es ein Erwachsener konnte. Und so dementsprechend war auch ihre Stellung nicht so hoch angesehen sozial. Und man kann sagen, dass Gott hier sagt, als Israel mir nichts bieten konnte, weder physisch noch im Ansehen, als Israel nichts hatte, was es vorweisen konnte, da gewann ich es lieb. Da habe ich es aus Israel, aus Ägypten gerufen. Gott schwingt um und beschreibt, wie Israel auf dieses Herausrufen reagiert hat. Vers 2. So oft ich sie rief, gingen sie von meinem Angesicht weg. Den Balen opferten sie und den Gottesbildern brauchten sie Rauchopfer dar. Man muss sich dieses Missverhältnis mal wirklich vor Augen führen. Sie gingen von meinem Angesicht weg. Man wendet sich von dem ab, der einen aus der Hilflosigkeit, der einen aus der Bedeutungslosigkeit herausgerufen hat, und sie drehen sich weg von ihm. Gott fährt mit der Gegenüberstellung fort und greift in Vers 3 das Bild eines Kleinkindes auf. Und er schreibt folgendes, und ich lehrte Ephraim laufen. Und ich nahm sie immer wieder auf meine Arme. Jeder, der kleine Kinder hat oder überhaupt Kinder hat, der weiß, was dieses Bild alles suggeriert, der weiß, was an Emotionen, an Gedanken in diesem Bild mitschwingen. Wenn Gott sagte, ich lehrte Israel laufen. Das ist ein Bild, was sehr viel Sicherheit ausdrückt. Wie ein Vater oder wie ein Elternteil sein erstes Kind oder sein Kind bei den ersten Schritten begleitet, es auffängt, wenn es stolpert, es ihm die Hand reicht, wenn das Kind unsicher ist, es auf den Arm nimmt, wenn es Angst bekommt, weil ein Hund vielleicht vorbeigelaufen kommt. Gott sagt, ich lehrte Israel laufen. Ich war da. Reaktion Israels. Aber sie erkannten nicht, dass ich sie heilte. Luther übersetzt mit half. Sie erkannten nicht. Sie wendeten sich von mir ab als derjenige, der sie aus der Bedeutungslosigkeit herausgerufen habe. Und sie erkannten nicht, dass ich ihnen half, der ich ihnen das Laufen beigebracht habe. Als nächstes greift Gott ein Bild aus der Landwirtschaft auf, ein Bild, was in der damaligen Zeit sehr bekannt war. Und er formuliert folgende Sätze. Mit menschlichen Banden zog ich sie, mit Seilen der Liebe. Ich hob ihnen gleichsam das Joch auf vom Kinn und neigte mich zu ihnen, um ihnen Nahrung zu geben. Diese Taue, diese Seile, die hier mit Banden übersetzt werden, das waren Seile, die man benutzte, um ein störrisches Vieh hinter sich herzuziehen. Wenn ein Rind oder ein Esel nicht das wollte, was du wolltest als Herr, hat man eben diese Seile verwendet, um das Tier hinter sich herzuziehen und es ein Stück weit zu führen, es ein Stück weit zu erziehen. Und Gott sagt hier, oder dieses Bild ist quasi, oder dieser Ausdruck ist ein Bild für Erziehung, für Führung, wenn Gott hier von Banden, von Tauen, von Seilen spricht. Und die Übertragung ist die, dass Gott sagt, die Taue, die Seile, die ich benutzte, das heißt, meine Erziehung, meine Führung war gekennzeichnet von Menschlichkeit und Liebe. So habe ich sie erzogen. Die Reaktion des Volkes, sie weigern sich umzukehren, aber mein Volk bleibt verstrickt in die Abkehr von mir. Wir haben hier eine Gegenüberstellung vor uns, die das ganze Ausmaß der Schuld Israel verdeutlicht. Es geht hier nicht so sehr um ein rein äußerliches Vergehen, was es anzuprangern gilt. Nein, es geht hier darum, dass Gott dem Volk zeigen möchte, dass es tief im Innern schuldig ist, dass sie als Kollektiv versagt haben und das Gericht notwendig ist. Ich möchte das mit zwei Bildern verdeutlichen. Ein Apfel. Wie kann so ein Apfel ungenießbar werden? Ich denke auf zwei Wegen. Er kann zum einen ungenießbar sein, wenn es solche Druckstellen gibt, wie hier auf dem Bild zu sehen sind. Du hast einen Apfel vor dir, du fasst ihn an und du merkst, oh, das ist ganz schön weich außen. Dort reinzubeißen, eher nicht. Aber das ist ein kleines Problem. Du kannst ein Messer nehmen und diese Druckstelle von außen einfach wegschneiden und kannst du den Apfel genießen. Viel schlimmer ist das hier. Wenn der Apfel von innen anfängt zu faulen. Und du den Apfel in die Hand nimmst, in diesen Apfel hineinbeißt und du merkst, oh, da drinnen ist es aber richtig weich und ekelig. Und im Prinzip geht es hier genau darum, was Gott Israel zeigen will. Israel, ihr fault von innen. Euer Verhalten ist kein äußeres Vergehen, was ich einfach nur anprangern kann, was man wegwischen kann. Ihr fault von innen, Israel. Das war ich zu euch. Ich habe euch herausgerufen, als ihr arm wart, als ihr klein wart, als ihr jung wart. Ich habe euch das Gehen beigebracht. Ich habe euch mit Liebe und Menschlichkeit erzogen. Aber ihr habt euch von mir abgewendet. Ihr erkanntet meine Hilfe nicht. Ihr bleibt in der Abkehr von mir. Ihr fault von innen, Israel. Wie geht es euch, wenn ihr solche Stellen, solche Beschreibungen lest? Ist es vielleicht eine Art von unverständlichem Kopfschütteln nach dem Motto, diese blinden Israeliten haben sie nichts verstanden? Ist es vielleicht eine teilnahmslose zur Kenntnisnahme nach dem Motto, heute ist alles hier anders, wir leben tausende Jahre später, es herrschen andere Bedingungen, es herrschen andere Voraussetzungen? Ist es vielleicht eine Selbstsicherheit, wir haben den Heiligen Geist, was sie nicht hatten, uns kann das nicht passieren? Wisst ihr, was mir durch den Kopf geht, wenn ich solche Verse lese, wie diese Gegenüberstellung? Es ist für mich eine ganz, ganz ernste Warnung, weil sie mir deutlich machen, dass der Mensch in der ständigen Gefahr steht, sich von Gott zu entfernen. Ihr Lieben, wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Und wir werden tagtäglich mit Versuchungen verschiedenster Art konfrontiert. Auf verschiedensten Kanälen, auf verschiedensten Wegen. Dinge wie Egoismus, Stolz können ganz schnell eine Eigendynamik entwickeln und uns von Gott wegtreiben. Die Lieben, das, was ich vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen mit Gott erlebt habe, ist niemals eine Garantie dafür, dass ich ihm heute treu bin. Paulus sagt das sehr schön in 1. Korinther 10, Vers 12, darum, wer stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Was du letzte Woche mit dem Herrn erlebt hast, ist keine Garantie dafür, dass du morgen treu sein wirst. Das sehen wir in Israel. Was haben die an Segenshandlungen Gottes erlebt? Was haben die an Führung, an Begleitung erlebt? Und dennoch sagt Gott, sie bleiben in der Abkehr zu mir. Wenn Paulus sagt, wer stehen mag, sehe zu, dass er nicht falle, ist für mich der Gedanke, was kann ich dafür tun, dass ich nicht falle? Dass ich ihm heute treu bin. Nun, was ich tun kann, ist die Flucht nach vorne. Es ist das Aufsuchen und das Verweilen in der Gemeinschaft Gottes. Es ist das Leben im Geist. Es ist das ständige Ausrichten, ständige Hineintreten in seine Gegenwart. Und das ist ein Kampf. Das ist ein Kampf gegen Zeitnot, gegen Gewohnheiten, gegen Faulheit, gegen falsche Prioritäten. Aber ihr Lieben, ich möchte uns ermutigen, lasst uns diesen Kampf aufnehmen. Sucht ihr Zeiten mit dem Herrn, sucht ihr Ruhemomente mit dem Herrn, wo du wirklich hören kannst, wo du beten kannst, wo du lesen kannst. Sucht ihr oder pflege Beziehungen, sucht ihr Freunde. Vielleicht darf ich hier mehr zu den Männern reden. Wir haben es nicht so mit intensiven Freundschaften, zumindest oft nicht. Ich bin so ein Typ, dass wir wirklich irgendwo seelsorgerlich miteinander unterwegs sind. Begleitung haben, aber gerade das ist so wichtig in der Beziehung auch zum Herrn. Jemanden an der Seite zu haben, mit dem ich mal zusammen beten kann, wenn es zu Hause nicht gut läuft. Jemanden an der Seite zu haben, der einen mal in einer brüderlichen, liebevollen Art und Weise korrigieren kann. Jemanden an der Seite zu haben, der mir Rat geben kann, der mich begleitet auf diesem Weg, auf diese Flucht nach vorne in die ständige Gemeinschaft mit dem Herrn, weil ich weiß, dass in einer gefallenen Schöpfung lebe und Sünde um mich rum ist. Lasst uns diesen Kampf kämpfen, lasst uns in die Gegenwart des Herrn stets flüchten. Dass wir dabei Niederlagen erleben werden, ist, glaube ich, relativ klar. Doyle Klaassen hat diesen Satz geprägt, wir sind alle Stolperer auf dem Weg zum Himmel. Ja, wir werden stolpern. Aber da, wo wir stolpern werden, ist es sehr schön und sehr wichtig zu wissen, auch dann kann ich aufstehen, auch dann kann ich zum Herrn gehen, weil ich weiß, wie er ist. Und das zeigt uns jetzt der nächste Teil unseres Textes, wo Gott jetzt ein Stück weit sein Herz öffnet und wo Gott sagt, Israel, wenn das ihr wart in der Beziehung mit mir, stellt sich die Frage, wie reagiere ich jetzt darauf? Wenn ihr euch so von mir entfernt habt. Und die Reaktion Gottes wird hier auf einer zweifachen Art und Weise beschrieben. Die erste finden wir in den Versen 5 bis 6. Da sagt Gott Folgendes. Es wird nicht ins Land Ägypten zurückkehren, aber Assur, der wird sein König sein, denn sie weigern sich umzukehren. Und das Schwert wird kreisen in seinen Städten und seinen Schwätzern ein Ende machen und es wird fressen wegen ihrer Ratschläge. Die erste Reaktion Gottes auf Israels Verhalten ist also Gericht. Gott sagt, ich kann es so nicht stehen lassen, ich muss eingreifen und es wird einen Krieg geben, es wird Leid geben, es wird Tod geben. Und ich möchte noch mal ganz kurz diesen Zeitstrahl hier angreifen, auf den zurückgreifen. Und das, was Gott quasi hier sagt, ist das, was wir hier sehen. Dass das Reich hier aufhören wird, dass Assur kommen wird und Israel als Konsequenz seines Verhaltens dementsprechend auch diese Gerichtshandlung über sich ergehen lassen muss. Gott ist heilig. Gott kann Sünde nicht stehen lassen. Gott kann nicht Sünde einfach irgendwie so wegwischen. Da, wo Sünde zwischen dem Menschen und Gott da ist, da gibt es immer eine Konsequenz. Und bedenkt man die Anklagepunkte, die Gott vorhin formuliert hat, kann man sagen, ja, es ist gerecht. Israel hat sich von Gott abgewendet und jetzt wendet sich Gott von Israel ab. Aber das Schöne, das Erstaunliche an diesem Text und am Wesen Gottes ist, dass Gott hier nicht stehen bleibt. Und grundsätzlich kann man vielleicht sagen, dass das Gericht Gottes an seinem Volk niemals etwas Endgültiges ist. Es steht stets unter dem Vorzeichen der Erziehung. Es geht einher mit Mitleid und mit dem Schmerz Gottes. Und so lesen wir weiter, wie Gott weiter auf diesen Missstand reagiert. Und wir lesen die Verse 8 bis 9. Wie sollte ich dich preisgeben, Ephraim? Wie sollte ich dich ausliefern, Israel? Wie könnte ich dich preisgeben wie Adma, dich Zeboim gleich machen? Adma und Zeboim waren zwei Städte, die parallel mit Sodom und Gomorra von Gott zerstört wurden. Und wo, wenn wir jetzt mal zum Beispiel 5. Mose 29, 22 lesen würden, wo Gott sehr deutlich sagt, dass diese Zerstörung, ähnlich wie Sodom und Gomorra, endgültig ist. Gott hat Adma und Zeboim so zerstört und so dem Boden gleich gemacht, dass Gott in 5. Mose 29, Vers 22 betont, dort wird nichts mehr sprossen und darauf soll kein Kraut mehr wachsen. Endgültig, vorbei. Und hier sagt Gott, Israel, wie könnte ich so an dir handeln? Wie könnte ich dich endgültig einem Gericht ausliefern, was keine Leben nach sich erlaubt und einen absoluten Punkt setzt? Gott sagt, wie könnte ich um alles in der Welt mit dir verfahren wie mit diesen zwei Städten? Man merkt, dass die richtende Reaktion Gottes hier begleitet wird von Erbarmen und von Mitleid. Wir lesen weiter. Und da schreibt Gott weiter in Vers 10, 8, mein Herz kehrt sich in mir um. Ganz und gar erregt ist all mein Mitleid. Nicht ausführen will ich die Glut meines Zorns, will nicht noch einmal Ephraim vernichten, denn Gott bin ich und nicht ein Mensch, in deiner Mitte der Heilige. Ich will nicht in Zornglut kommen. Für mich sind das die mitunter schönsten Versen des Alten Testaments. Sie zeigen die ganze Leidenschaft Gottes für sein Volk. Umgeben von Ignoranz und Verachtung seines Volkes, entscheidet sich Gott hier tief im Innern für sein Volk. Ich will nicht in Zornglut kommen. Ihr Lieben, hier trifft sich Wahrheit und Gnade. Hier küsst Gerechtigkeit Frieden. Ich will nicht in Zornglut kommen. Das Gericht ist nicht endgültig, sondern es wird hier von der Gnade und Liebe Gottes überstrahlt. Und ab Vers 10, wenn man weiterschaut in den Text, beschreibt dann Gott, dass er Israel retten wird letztlich und Israel als ganze Nation zu ihm zurückkehren wird. Aber das Spannende ist hier die Begründung, warum Gott sagt, warum er nicht endgültig vernichten kann und nicht endgültig richten kann. Gott sagt, denn Gott bin ich und nicht ein Mensch. In deiner Mitte der Heilige. Spannende Begründung. Weil Gottes Wesen Liebe ist, weil Gott in seinem Wesen treu ist und zu seinen Zusagen steht, weil Gottes Wesen menschliche Horizonte sprengt, weil Gott in seinem Wesen per se unbegrenzt ist, deswegen sagt Gott, komm ich nicht in Zornglut. Der Mensch stößt mit seiner Liebe schnell an Grenzen. Gott nicht, weil ich Gott bin. Und weil ich als Gott grenzenlos bin, deswegen komme ich nicht in Zornglut. Deswegen habe ich Erbarmen. Und deswegen ist seine Reaktion unmenschlich. Eine Liebe, die scheinbare Grenzen überschreitet. Ich möchte mal zur Veranschaulichung einen kleinen Videoclip einspielen, wo dieser Gedanke sehr eindrücklich veranschaulicht wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere diesen Clip schon kennt, aber bitte schaut ihn vielleicht nochmal ganz bewusst an. Ansage, die Gott Israel gegenüber formuliert, kann man sagen, man kann Israel gut mit diesem Jungen hier vergleichen. Man kann Israel gut hier mit diesem Jungen vergleichen. Es hat Gott nichts zu bieten. Es kann ihn mit nichts beeindrucken. Es ist schwach, es ist unfähig, es ist alleine, völlig verloren. Aber so wie sich dieser Vater hier seines Sohnes annimmt, weil er eben sein Sohn ist, weil er zu ihm gehört, wesensmäßig, so nimmt sich Gott Israel an, weil es zu ihm gehört. Weil Gott es herausgerufen hat aus Ägypten, als es noch jung war. Und schaue ich auf mein Leben, ihr Lieben, muss ich sagen, es geht mir ähnlich. Herr, was habe ich dir zu bieten? Womit kann ich dich beeindrucken? Mit nichts. Schaue ich auf mein Leben und wie oft Sünde in meinem Leben auftritt, die in mir haftet im Alltag, die meinen Alltag ein Stück weit vielleicht sogar bestimmt, beeinflusst. Sünde, die mich schwächt. Sünde, die mich emotional ein Stück weit runterreißt. Sünde, die mich von Gott wegzieht. Dann stehe ich vor so einem Herrn und sage, Herr, was kann ich dir bieten? Nichts. Aber ich weiß, dass Gott sich meiner annehmen wird, weil ich zu ihm gehöre. Ich weiß, dass er mich nicht fallen lässt. Und ihr Lieben, so macht mir dieser Text Mut. Er macht mir Mut, in Momenten der Schwachheit in seine Gegenwart zu treten. Er macht mir Mut, dieser Lüge nicht zu glauben, da wo Schuld in meinem Leben ist, Herr, da kann ich nicht zu dir kommen. Nein. Er macht mir Mut, weil ich hier sehe, wie Gott ist. Gott ist heilig. Er kann Sünde nicht tolerieren. Und da, wo ich mit Sünde in meinem Leben spiele, da, wo Sünde vielleicht sogar Mittel zum Zweck für mich ist, da muss ich vielleicht die Bereitschaft haben, dass Gott so manche Konsequenz vielleicht zulässt in meinem Leben, wo ich Sünde nicht ernst nehme. Dass Gott mich vielleicht mal erzieht. Aber ihr Lieben, Hosea 11 ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, dass hinter jeder Konsequenz, die Gott vielleicht mal ausspricht, dass vielleicht hinter jeder Erziehung, die Gott vielleicht mal in meinem Leben zulässt, dass dahinter Gnade steht, die alles überstrahlt, Gnade steht, die darin gründet, dass Gott sich unser annimmt, weil wir zu ihm gehören. Eine Gnade, eine Liebe, die Grenzen sprengt. Mein Herz kehrt sich in mir um. Ganz und gar erregt ist all mein Mitleid. Nicht ausführen will ich die Glut meines Zorns, will nicht einmal Ephraim vernichten. Denn Gott bin ich und nicht ein Mensch. In deiner Mitte, der Heilige, ich will nicht in Zornglut kommen. Amen.
Also vielen Dank, Andreas, vielen Dank jedem anderen, der sich hier am Gottesdienst beteiligt hat. Ich denke mal, dass der Geist Gottes gesprochen hat.